Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Wer kennt sie nicht? Die kleine Lok Henriette Bimmelbahn, die tuckert und dampft, den frechen Zauberer Korinthe im Tintenfass oder Tim Thaler, den Jungen, der sein Lachen an den Teufel verkauft. Gedichte, Geschichten und Bilder, die unvergesslich sind, nicht nur die Anzahl der vielen Neuerscheinungen bestätigt dies. Die Rede ist von James Griss. Am 31. Mai feiern wir in Helgoland, München und Gran Canaria ganz sicher, aber wahrscheinlich auf der ganzen Welt, seinen 100. Geburtstag. Zwischen diesen Lebensstationen liegt ein Leben voller Sprachen, Inseln, Geschichten und auch Widersprüchen. James Griss war Kinderbuchautor, ja, aber er war auch Romanautor für Erwachsene, Hörspielschreiber, Fernsehmoderator, Übersetzer, Maler, Reisender und Tagebuchschreiber und vieles mehr. Mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis wurde er gleich zweimal ausgezeichnet, 1960 und 1964, und nur 4 Jahre später erhielt er die Hans-Christian-Andersen-Medaille, die höchste Auszeichnung in der Kinderliteratur weltweit. Und doch, sein Gesamtwerk ist bis heute kaum vollständig vermessen. Vieles davon wartet noch darauf, entdeckt zu werden. Das soll sich jetzt ändern, denn am 3. und 4. Juli findet in München eine große Tagung an der LMU und an der Internationalen Jugendbibliothek auf Schloss Blutenburg statt, wo sein Nachlass aufbewahrt wird. Die Tagung rückt eine große Frage an den Klassiker ins Zentrum. Was bleibt von James Griss und was haben wir vielleicht übersehen? Organisiert wird die Tagung von 2 Forscherinnen, die das Werk von Griss seit Jahren intensiv begleiten. Dr. Rasmus Gromme von der LMU München und Dr. Ada Bieber, Literaturwissenschaftlerin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Letztere ist heute zu Gast bei uns in Michel. Schön, dass du da bist heute in München, liebe Ada.
Vielen Dank für die Einladung.
James Griss wurde 1926 auf Helgoland geboren, einer Insel, auf der damals kaum mehr als ein paar hundert Menschen lebten. Und wer dort aufwächst, erfährt die Welt meiner Meinung nach schon zunächst in sehr überschaubaren Dimensionen. Fels, Wasser, Wind, Horizont. Du selber warst auch schon öfter in Helgoland. Du hast sogar die Sprache studiert, also zumindest Friesisch studiert und beschäftigst dich schon sehr, sehr lange mit James Griss. Inwiefern prägt denn so ein Inseldasein einen solchen Kinderbuchautor?
Mhm. Vielen Dank für die Frage. Die ist insofern interessant, weil ich glaube, die Insel und das insulare Weltwahrnehmen bei Griss hat sein ganzes Denken geprägt auf mehreren Ebenen. Vielleicht sage ich mal als erstes auf Helgoländer Friesisch, dem Halunder, heißt Helgoland Det Lund, das Land. Und es ist auch einfach das Land, was man einzig und allein sieht. Selbst vom Oberland kann man, wenn man auch zum Horizont guckt, kein anderes Land nehmen. Es ist das Wasser, aus dem das Land erstanden ist. Und man sieht alles in der Übersicht. Es ist rund, es ist übersichtlich. Man kennt nach innen die Gesellschaft. Die Risse, die durch die Gesellschaft gehen, das Positive, das Zusammenhalten, all das kennt man sehr genau von Kindheitbein an. Und es hat auch, Griss hat mal selber gesagt, Inseln und Geschichten gleichen sich, weil sie haben einen Anfang und einen Höhepunkt und das Ende schließt wieder an den Anfang an und sie haben so eine Kreisförmung, die geschlossen sind. Und diese Geschlossenheit und auch dieses Kreismodell, das hat Griss übernommen in die Struktur seiner Werke, die er viel später schreibt. Er hat weiterhin auf Inseln, später auf Gran Canaria gelebt. Und auch immer wieder so etwas wie Ordnung, Übersichtlichkeit und Zusammengehörigkeit hergestellt. Und ich glaube auch die Sprache, denn das war, er ist eben in den ersten Lebensjahren ausschließlich mit Helgoländer Friesisch zwischen in der Familie mit Freunden aufgewachsen. Badegäste, Sommergäste haben natürlich Deutsch gesprochen in der Schule und auch mit dem aufkommenden Nationalsozialismus ist die deutsche Sprache sehr viel stärker geworden, auch auf Helgoland sehr deutlich. Aber ist damit auch zweisprachig aufgewachsen. Das Helgoländer Friesisch spiegelt sehr deutlich diese Welt von Fischern und Vorstellungen des insularen Lebens wieder. Es gibt immer so ein Beispiel, man sagt auf Helgoländer Friesisch, wenn man nicht übers Ohr gehauen werden will, sagt man, pass auf, dass keiner dir eine Wellhornschnecke ins Netz legt. Das sagt man, weil früher der Fang nach Kilogramm gewogen wurde und wenn eine schwere Schnecke mit drin lag, hat man keinen Fisch gekriegt, aber trotzdem das Kilogramm bezahlt. Und das ist so ein schönes Beispiel, wie wir auch im Deutschen Redewendungen haben, die aus einer Lebenswelt stammen und uns die Welt erklären. Das heißt, er hat auch in Sprachen so gedacht, dass er die Insel gedacht hat. Und das hat sich zeitlebens bemerkbar gemacht.
Ich finde es sehr spannend, was du sagst, dass er ein kreisförmiges oder geschlossenes Weltbild hat, das passen muss. Ja. Mhm. Auf Helgoland hat Grüss für sich gelernt, dass Geschichten für ihn offenbar der beste Weg sind, durchs Leben zu kommen. Und dann 1941, mitten im Krieg, muss die Bewohnerschaft Helgolands die Insel verlassen. James Grüss, ein Jugendlicher, 15 Jahre alt ungefähr. Was bedeutet es für ihn, als junger Mensch diese Heimat verlassen zu müssen? Und da passiert ja was Einschneidendes.
Ich glaube, es war sogar 1942, als die großen Bombenangriffe auf Helgoland. Aber genau, Anfang der 40er Jahre. Ich fange mal ein bisschen früher an. Wir alle kennen das Helgoland von James Grüss aus Büchern wie den Urgroßvater, Gäste Sommer auf den Hummerklippen, auch den Tante-Julie-Bänden. Aber das ist nicht das Helgoland seiner Kindheit. Mhm. Es ist das Helgoland, das noch zu England gehörte, bevor es deutsch wurde, 1890. Und das ist noch ein Helgoland, wo hauptsächlich Friesisch gesprochen wurde und tatsächlich sowas wie Hummerfischerei und Fischerei und das kleine Leben in sozusagen unter den Helgoländern stattgefunden hat. Denn im Ersten Weltkrieg war Helgoland schon evakuiert. Mhm. Die 4 Jahre waren die Helgoländer nicht auf der Insel, hat sich natürlich die Lebenswelt schon verändert. Und nach dem Ersten Weltkrieg wollten viele Helgoländer zu England zurück oder vielleicht auch zu Dänemark zurück, das waren sie auch mal. Und das wurde aber abgewunken und es gab ganz große nationale Bestrebungen schon in der Weimarer Republik auf Helgoland. Bruckner hat in Österreich eine Helgoland-Symphonie komponiert, weil hat versucht sozusagen da schon Helgoland als deutsch zu initiieren. Die deutsche Sprache ist sehr viel stärker in den Vordergrund gerückt. Das war Seebad natürlich. Und Grüss hat eigentlich dieses alte Helgoland, was er später entwirft, nicht erlebt. Er hat die Ausläufer über die Großeltern und die ältere Bevölkerung noch erlebt, ein bisschen Schutz gehabt. Und dann ist 1933 sind die Nationalsozialisten auch mit Mehrheit auf Helgoland gewählt worden. Und das war schon immer auch ein in sich sein und nach draußen gucken und auch eine Identifikation natürlich. Das heißt, als er dann evakuiert wurde und auch mehr gesehen hat von der Welt und auch ins nationalsozialistische Deutschland in Sachsen und Thüringen kam, war das, glaube ich, auch etwas, was er auch befürwortet hat, nicht nur ideologisch, sondern er wollte, glaube ich, auch mehr von der Welt sehen, als er das auf der Insel eben hatte. Aber etwas später nach dem Krieg reflektierte er auch, dass er eigentlich an diesem Helgoland immer festhalten wollte. Also gerade als er dann 1944 in die NSDAP eintritt und sich freiwillig in den Krieg meldet. Wenn man da so Feldpostbriefe an die Eltern anguckt und auch das, was er schreibt in der Zeit und auch eine friesische Erzählung, Rickemar Andreas, die er dann nachschreibt, da merkt man, es ist doch Helgoland, diese alte Vorstellung von Helgoland, eine Idylle, die er aber im Krieg, in der Bedrohung, auch in der eigenen Schuld des Mitläufertums entwirft. Und dann fängt er an Helgoland sehr stark festzuhalten und an der Sprache, die ihm eigentlich auch nach dem Krieg die Möglichkeit gibt zu sagen, ich bin nicht nur Deutsch, sondern ich bin auch Friese und ich bin Helgoländer. Und er entrückt das auch ein bisschen. Mhm. Das ist selten gesagt worden in der Grüss-Forschung. Mhm. Aber er rückt das Helgoland, das er erinnert, zunehmend an die englische Zeit und an eine friesische Identität. Und man hat das Gefühl, weil er auch bei Oettinger publiziert, wo Astrid Lindgren mit Bullabü ist. Es ist so die andere Idylle. Aber Helgoland war immer zwar sehr abseits, weit draußen in der deutschen Bucht, politisch unglaublich wichtig, strategisch, militärisch, denn es ist schon vor dem Ersten Weltkrieg der einzige Anlaufspunkt gewesen, um in die Weser und die Elbe strategisch zu kommen. Der Rest ist Wattenmeer. Wenn man das nicht vermessen hat, läuft man auf Schlick. Ja, das war sozusagen der strategische Punkt und Wilhelm II hat da die große Militärflotte vorgeführt und die Nationalsozialisten haben kurz nachdem sie an die Macht kamen, angefangen, das hieß bei den Nationalsozialisten Projekt Hummerschere, Helgoland als große militärische Festung auszubauen U-Boot-Hafen und so weiter war geplant. Das heißt, es war auf einmal ein Zentrum. Hitler hat Helgoland häufig besucht. Es gab Zwangsarbeiter, die das mit aufgebaut haben. Also Krüss hat schon ein Helgoland gesehen, was nicht so abseitig war, sondern großen Fokus auch politisch bekommen hat.
Das klingt nach einem romantisierenden Helgoland-Bild, das ihm vielleicht auch was für Stabilität vermittelt hat in einer Zeit, in der es ganz schrecklich zuging in Deutschland. Und ich fand auch interessant, was du sagtest zu den Sprachen. Mhm. Er hat sich dann ja durch seine viele Reisen sehr viele auch Sprachen angeeignet. Was bedeutet Sprache für Grüss?
Sprache ist Weltverstehen für ihn. Mhm. Für ihn ist das Wort Weltverstehen und die Sprachen sind auch Zugehörigkeiten über die eigene Identität und auch die eigene Geschichte hinaus. Das Friesische gab ihm die Möglichkeit, auch das Westfriesische zu verstehen und sehr nah am Englischen und Dänischen zu sein. Und er sprach auch, glaube ich, Niederländisch und das Westfriesische. Auch alle friesischen Dialekte hat er gut verstanden und auch später übersetzt. Das Deutsche hat er, obwohl es eben in der Schule wirklich erst stärker, tiefer erlernt wurde, hat er ja perfektioniert. Er ist ja der Reime-Künstler und der mit Sprache unglaublich leicht und gleichermaßen tief umgehen kann. Und auch, er hat natürlich später sein Leben auf Spanisch gelebt, auf Gran Canaria. Also es waren für ihn auch Identitäten, in die er, wo er sich selbst erweitert hatte oder so leben konnte, dass er über sich selbst hinausgekommen ist. Und all das hieß auch andere Perspektiven einnehmen. Das hat er mit seiner Zweisprachigkeit in der Kindheit natürlich verstanden. Deshalb habe ich das auch gesagt, er konnte sich auf eine friesische Identität zurückziehen, die aus einer anderen Zeit kam. Das ist schon die Sprache der Großeltern gewesen. Er konnte auch mit dieser Sprache ein bisschen zurückgehen in eine Zeit, bevor eben auch der Holocaust passierte und die Schuld da war. Er konnte sich diese friesische Identität geben und sich anders zuordnen.
Andere Perspektiven wahrnehmen bedeutet aber auch, die Welt in unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen und vielleicht auch Empathie gegenüber dem zu entwickeln, was um ihn geschieht. Hinter dieser Leichtigkeit steckt ja ein Mensch mit einer nicht ganz einfachen Biografie, wie man raushört. Und in seinen späteren Werken äußerte er sich ja auch über seine Jugend. Was schreibt er denn selber oder über seine Zeit in Braunschweig?
Brauchen etwas größeren Bogen auf, weil das bisher kaum gesagt wurde und ganz spannend ist. Es stimmt als erstes, genau, er hat darüber gesprochen, dass er als Kind, nachdem Hitler im Helgoland besucht hat, zumindest sagt er das so, große Begeisterung entwickelt hat und das auch nicht in Frage gestellt hat und offensichtlich auch nicht in Frage gestellt wurde im größeren Umkreis. Er sagt, in seinem Elternhaus gingen Befürworter und auch Gegner ein und aus, aber er hatte immer das Gefühl, dass es wichtig ist, sich anzupassen und er hat sich angepasst. In der Kindheit ist das natürlich auch in der Erziehung verständlich, aber auch als Jugendlicher und junger Mann ist er in der Position geblieben. Als er 16 Jahre alt war, gab es die Möglichkeit, die Nationalsozialisten am Anfang der 40er Jahre die Lehrerbildungsanstalten entwickelt, wo man mit 16 mit Schulabschluss Lehrer werden konnte. Das war kostenlos, das war aber natürlich akademisiert, die Ausbildung. Sie war hochgradig ideologisch und militarisiert. Man hat in Internaten dort gelebt. Er war zunächst in Lunden und in Ratzeburg in Schleswig-Holstein und ist dann nach Braunschweig gegangen, eine große nationalsozialistisch hochgradig geprägte Ausbildung für Lehrer, eine Hochschule. Und er hat sich selten genau geäußert. Er hat immer gesagt, ja, ich war Befürworter und musste mich danach auseinandersetzen. Und das ist ein ehrliches Statement, aber er ist nicht in die Tiefe gegangen. Also es bleiben bei Krüss immer die Ambivalenzen. Er hat nicht davor zurückgescheut, zuzugeben, wie seine Biografie verlaufen ist, aber er konnte sich selber nicht tief zu kritisch anschauen. Es ist immer in diesem Dazwischen geblieben. Und was aber interessant ist, ist, dass er, als er im Krieg war, gibt es Feldpostbriefe an die Eltern und in einem, wo er dann eben sich ja selber auch gemeldet hatte, schickt er die Weihnachtsballade mit, die er erst 84 publiziert in seinem kinderliterarischen Werk in Weihnachten auf den Hummerklippen. Das ist eigentlich eine Ballade über zwei alte Leute, die an Weihnachten in der Nordsee ertrinken. Der Tod kommt gnadenlos und es gibt keine Hoffnung. Und das hört man bei Krüss eigentlich im kinderliterarischen Werk nicht. Ich habe erst vor kurzem festgestellt, dass er die 45 im März geschrieben hat. Er hat sich nie groß geäußert. Wenn er was gesagt hat, dass er hofft, dass der Krieg vorbei ist, in Briefen an die Eltern, hat er es auf Friesisch geschrieben. Aber da war keine große irgendwie subversive Antworten oder er hat gehofft, am Rand zu bleiben. Das sagt er in Heimkehr aus dem Kriege auch in diesem Buch, was 65 auf den Buchmarkt kommt und wo er sehr naiv und sehr unzulänglich über die Zeit reflektiert, den Nationalsozialismus und auch den Krieg und seine Rolle darin. Und er schreibt dann aber 48 eine friesische Erzählung, Rickemar Andres, über einen Soldaten, der umkommt. Das ist wieder sozusagen der Tod, der innere Tod auch durch die Schuld, die nicht verarbeitet wird. Und danach hört er eigentlich auf, diese negative oder schwere, muss ich sagen, diese schwere Perspektive zu haben und versucht ein kinderliterarisches Werk. Er erzählt in dem Mitteilungsblatt für Helgoländer, die auf dem Festland waren. Helgoland war einige Jahre dann wieder zugehörig zu England. Das hat er ins Leben gerufen, dieses Mitteilungsblatt. Und da schreibt er eine Erzählung 1950, Tante Julie und Johann. Und das ist dann die Grundlage für den ersten Kinderroman, den er hier in München schreibt, Der Leuchtturm auf den Hummerklippen. Aber es ist der Roman, der noch die Spuren von diesen Kriegserzählungen in sich trägt. Denn Tante Julie startet ihre Reise vom Leuchtturm in der Nacht, wo Helgoland zerstört wird, im Krieg. Und sie ist bedroht, weil der Wassermann Markus Marie ihr das Boot umschmeißen will, was sie zu bringen soll zum Leuchtturm auf den Hummerklippen. Und das schafft sie, indem sie dem Wassermann Geschichten erzählt. Da flüchtet sich Christ sozusagen in eine literarische Form, die wir von Tausend und eine Nacht kennen. Das ist nämlich Scheherezade. Das wurde genannt Erzählen als Enttöten. Scheherezade erzählt ja aus zwei Gründen. Sie erzählt, mit Fortsetzung folgt, damit der Sultan sie am nächsten Morgen nicht umbringt. Aber sie erzählt auch Geschichten, die den Sultan ändern. Denn der ist von seiner Frau betrogen worden, hat die Frau umgebracht, heiratet jetzt immer eine Jungfrau und nach der ersten Hochzeitsnacht lässt er sie umbringen. Und Scheherezade erzählt zwar langatmig, weil sie Fortsetzung folgt einbaut und selber nicht sterben will, aber sie erzählt ihm auch Geschichten, die das Gute und den Glauben an die Humanität und das gute Menschen wiederherstellen in ihr und in ihm. Und Tante Julie erzählt eigentlich immer Geschichten, wo sie sagt, dass es geht um das Gute, das Wahre und das Schöne. Und dann kommt sie auf dem Leuchtturm auf den Hummerklippen an, ein Leuchtturm, der hell und dunkel trennt und der Navigation bedeutet. Und von da reist sie weiter am Folgeband zu den glücklichen Inseln hinter dem Winde, wo alle guten Geschichten wahr werden und schön sind und das Gute siegt und der Humanismus siegt. Das heißt, Chris hat aus der Schuld heraus des Mitläufertums und aus des Wissens und auch aus der Unfähigkeit, selber zu tiefgründig zu bekennen, sich auseinanderzusetzen, welche Rolle er und auch alle anderen hatten, indem sie mitgemacht haben. Das konnte er nur über diese Erzählung Weihnachtsballade, Rickemar Andres, bis hin zu den zwei ersten großen Romanen, die er in München schreibt, tun. Das heißt, es gibt eine große Hinwendung zu einer literarischen Form, Krisenerzählung und Tausend und eine Nacht, Erzählen als Enttöten, als Gutes herstellen. Und dann gibt es noch ein weiteres Indiz, er übersetzt dann etwas später ins Friesische die Schöpfungsgeschichte, ins Helgoländer Friesisch. Helgoland und der Norden ist nicht besonders, Religion spielt nicht die Rolle hier zum Beispiel. Und warum übermacht er das? Der Gottesdienst wurde auf Deutsch gehalten, auch auf Helgoland. Er macht es, weil Gott durch das Wort die Welt erschafft, und zwar in 7 Tagen. Und fast alle seine Bücher werden in 7 Tage aufgeteilt und durch das Wort schöpft er sozusagen selber eine neue Welt. Und als Helgoland, als die militärischen Anlagen 47 auf Helgoland gesprengt werden, sagt er im Harmlos, in dem Roman, den er erst in den 80ern schreibt, wenn Helgoland untergehen sollte, dann werde ich ein Werk auftürmen, was höher ist als die Insel war und ich werde sie wiederholen. Ich werde das Land durch meine Worte wiederholen und das Alte und das Gute erzählen. Also in dieser Kriegs- und Nachkriegszeit ist eigentlich der Schlüssel, warum er schreibt. Das sehen wir nicht mit dem heiteren Erzählen später, wenn das kinderliterarische Werk erscheint ab Mitte der 50er Jahre. Aber das ist eigentlich der große Schlüssel für ihn gewesen, diese Erlebnisse, Krieg und Sprengung und so weiter.
Ich würde noch ein zweites Erleben, das ihn sicherlich geprägt, mit ins Spiel bringen wollen. Auch kein leichtes Kapitel, in dem man im Endeffekt immer in Tarnung leben muss. Chris war homosexuell in einer Zeit, in der es in Deutschland noch strafbar war. Das heißt, man eignet sich natürlich auch verschiedene Formen des Auftretens an oder meidet gewisse Öffentlichkeiten. Wie offen war Grüss selbst mit diesem Teil seines Lebens oder wird es genauso konstruiert?
Dazu kann ich nicht ganz so viel sagen, weil viele Tagebücher oder die Tagebücher verschlossen sind und nicht alles sozusagen an persönlichen Statements für mich jetzt zugänglich war. Aber sicherlich, es gab unter den Nationalsozialisten großen homosexuellen Prozess, sogenannten homosexuellen Prozess auf Helgoland, den er unmittelbar schon vielleicht als Jugendlicher mitbekommen hat, wo er schon seine eigene Identität wahrscheinlich angeschaut hat und dann natürlich große Angst von daher schon auch auf der persönlichen Ebene mitbrachte. Und das hat sich natürlich in der Nachkriegszeit fortgesetzt, weil es strafbar war. Ich denke, über die Jahrzehnte ist das der Familie und guten Freunden bekannt gewesen. Er hat ja ab Mitte der 60er Jahre auch mit seinem Lebenspartner dann auf Gran Canaria auch ein bisschen, vielleicht nicht im totalen Zentrum, immer so ein bisschen am Rande, Grüss hat immer sich am Rande auch irgendwie bewegt, gelebt. Und er hat sicherlich über die Jahrzehnte geöffnet. Aber gerade für die nationalsozialistische Zeit und auch die Nachkriegszeit in Westdeutschland hat er sich angepasst. Das sieht man auch im ganzen Auftreten, dass er und in der Sprache, der so in öffentlichen Fernsehsendungen und Diskussionen gewählt hat, das war niemand, der konfrontiert hat. Er hat schlaue Sachen gesagt zu wichtigen Themen der Kindheit, aber er hat diese schwierigen Themen nicht benennen können für eine große Diskussion.
Es ist natürlich für uns Außenstehende leicht zu sagen, dazu hätte man sich vielleicht öffentlich jetzt äußern müssen sollen, vor allem wenn man dann in der Öffentlichkeit steht, so wie er stand. Er war ja keiner, der sich zurückgezogen hat und im stillen Kämmerlein geschrieben hat, sondern der im Fernsehen, im Radio aktiv war, die Öffentlichkeit gesucht hat. Mhm. Wenn jemand immer in der Anpassung gelebt hat, das zum Teil ein Lebens-, vielleicht auch Schutzmechanismus wurde. Inwieweit verändert denn das Wissen um das, was du dir jetzt angeeignet hast und was viele ja nicht wissen und mit dem unbeschwerten Grüss auch gerne leben, den Umgang mit dem Werk oder mit dem Mensch?
Es hilft schon, glaube ich, für mich, zwei Sachen zu verstehen. Also in dem Moment, in dem ich mir das alles angeguckt habe, war mein erster Gedanke, zumindest von der Literaturwissenschaft aus, wir müssen das benennen und wir tun es zu selten in der Kinderliteratur. Wir wollen das gute Werk und wir lesen ein Werk wie das Kinderliterarische von Grüss und wollen den Autor gleichermaßen mitkanonisieren. Er war genauso gut und manchmal funktioniert das natürlich, der stellt dann in einer Zeit neben Astrid Lindgren und wir wollen gerne die Idee haben, dass es diese Menschen gab, die das vollgetragen haben in ihrem Leben.
Die Idee funktioniert immer noch gut.
Die Idee funktioniert gut, es ist eine gute Idee, aber sie ist natürlich keine Realität. Und ich sage eben immer gerne, Children's Literature is not innocent. Auf keinem, auch selbst da, wo sie so wirkt, müssen wir dahinter gucken und sehen eben dann diese Ambivalenzen und diese Fragen, die auftauchen. Und für mich als Literaturwissenschaftlerin heißt das erstmal, ich spreche Sachen aus und verschiebe meine Perspektiven. Und das erleichtert mir den Umgang, weil ich das Gefühl habe, ich kann alles benennen. Nicht nur das Gefühl habe, ich kann alles benennen. Und ich kann damit das Werk neu angucken. Und genau das, was ich gerade erklärt habe, woher kommen denn die großen Bögen in seinem Werk, heißt ja auch, ich kann ihn eigentlich ehrlicher angucken. Außerdem, Grüss hat sich geäußert. Er hat immer gesagt, ja, ich war angepasst und dann musste ich mich auch verändern. Er ist nur nicht in die Tiefe gegangen. Das kann ich ihm vorwerfen, aber ich sage ja, ich spreche etwas aus, was der Autor selber über sich gesagt hat. Das ist bei Grüss eigentlich keine Konfrontation, es ist eine Vertiefung, die jetzt stattfindet.
Das hat mich eben gerade interessiert, inwieweit man durch das ehrliche Betrachten jemand als unehrlich empfindet.
Nicht als unehrlich, ich halte ihn für unzureichend. Und ich halte ihn gerade, weil er 65 das Buch Heimkehr aus dem Kriege geschrieben hat, wo er in einem übermäßig naiven Ton und vermeintlich selbstschützenden Ton nur von seiner eigenen Freiheit erzählt in einem Moment, wo der Krieg nicht nur endete, sondern 6 Millionen Juden umgekommen sind und viele weitere Opfer der Nationalsozialisten waren und ihre Leben verloren haben. Und jemand, der so naiv von einer sich als Taugenichts inszeniert, der aus dem Krieg zu Fuß durch die Lande läuft und immer nur Goethe liest und sich genug zu essen hat und so weiter. Das kann man kaum lesen heute, zumal das Buch nur kurze Zeit nach dem Eichmann-Prozess in Deutschland auf den Markt gekommen ist und die Sprache und das Wissen sich natürlich längst verändert hatte. Das halte ich ihm vor, weil es auch in einem Erwachsenenalter war, wo er seine Selbstbespiegelung hätte zurücknehmen müssen. Aber der Kontrast wiederum zum kinderliterarischen Werk zeigt auch, wo seine Kompetenz lag. Er konnte es eben nur in der literarisch hochgebildeten Form von 7 Tagen und 1001 Nacht Vorbild, da konnte er sich auseinandersetzen. Ich sehe eben auch die Grenze eines Autors in dem Moment, wo ich das benenne. Das heißt, ich versuche das sehr deskriptiv zu benennen. Das Bild wird komplexer und es hat Licht und Schatten.
Genau, aber das, was ich spannend finde, ist ja eben nicht, dass man seine Freude an den Texten von Grüss deswegen schmälern muss, sondern man kann es durch eine kritische Analyse erweitern, vertiefen und vielleicht, man muss eben so wie in allem im Leben auch an Texten und an Verstehen arbeiten. Ja? Und das macht ja eigentlich Literatur auch spannend, ne? Also die...
Ja, und für einige Leser, die diesen Bereich seines Lebens nicht kannten und das jetzt vielleicht hören, werden vielleicht auch zu Recht die Frage stellen, lese ich Grüss noch? Das sind aber Fragen, die wir immer beantworten dürfen. Ich kann fragen, jemand, der freiwillig in die NSDAP eingetreten ist und damit auch natürlich Nationalsozialist im jungen Alter war und sich neu positioniert hat im kinderliterarischen Werk, was dann eben als Antwort und später erschienen ist. Ich kann immer noch fragen, lese ich den Autor? Es ist nicht die Frage, ist er relevant? Es gibt literarisch gesprochen viele Texte, die relevant sind von ihm. Einige sind schon Klassiker und ich glaube auch dieses Gesamtwerk, er hat dann ja 17 Bände in den 70er Jahren zu einem Zyklus zusammengefasst, wo alle großen Erfolge drin waren. Tim Thaler und die Erleuchtung auf den Hummerklippen und die Urisvaterbände. Und die hat er ja auch benannt, der Zyklus der Geschichten der 101 Tage. Eben nicht 1001 Nacht, er hat es heller gemacht, aber es ist das Prinzip. Und ich würde immer noch sagen, dieses Werk und die Henriette Bimmelbahn, der Tim Thaler natürlich, auch große Gedichte wie das Feuer oder so, das sind literarisch gesprochen Texte, die relevant sind. Und sie sind auch relevant, gerade heute in großen politischen Belastungen, dass ich natürlich auch mit so einer gebrochenen Biografie sagen kann, woher kommt denn Literatur? Ja, das Gute kommt vielleicht auch aus der Schuld und aus dem Erleben dieser Zeit und einer Neupositionierung hinterher. Ich verstehe Literatur besser und auch das, was Literatur relevant macht, weil sie Antworten findet. Er bereichert Grüss auch, diese Antworten zu geben. Möglicherweise sagen Leser, ich lese lieber andere Texte. Das ist okay. Grüss hat Leser und man darf ihn auch ablehnen und sagen, ich lese eben vielleicht andere Texte. Die Texte sind aber da und haben eine Geschichte, die mit deutscher Geschichte zu tun hat. Mit der Schuld, mit der Aufbauzeit, aber auch eben mit dem Autor, der vielleicht sich angepasst hat, weil er selbst auf großen Ebenen verletzlich war in der nationalsozialistischen Zeit und danach durch seine Homosexualität und auch angegriffen worden wäre. Also wir sehen auf jeden Fall genauer hin.
Es gibt es ja ein riesiges Gesamtwerk von ihm, das er hinterlassen hat. Und wir kennen nur einige wenige Texte, die sich als sogenannte Klassiker etabliert haben. Welche Perlen hast du denn in der Beschäftigung mit dem unbekannten Grüss entdeckt, die für dich bereichernd waren, die für dich was ganz Neues gebracht haben?
Es gibt unglaublich viele Forschungsdesiderate noch bei Grüss. Eine Sache, an der ich gerade auch arbeite und auf die ich mich freue, ist, ich gebe zusammen mit dem Nordfriesk-Institut und einer Kollegin dort, Antje Afsten, und mit Karen Simon, die die Nichte von Grüss ist, das friesische Werk von Grüss heraus. Denn er hat dann eben ab dem Kriegsende in dieser Zeitschrift für Helgoländer und auch danach immer wieder auf Friesisch geschrieben oder übersetzt. Die Schöpfungsgeschichte habe ich schon genannt, er hat von Storm übersetzt, er hat eben eigenes geschrieben. Und das ist nie in Gänze in einem Buch gesammelt erschienen. Wir machen gerade ein Buch, das hoffentlich diesen Frühsommer erscheint. Und da liest man erstmalig das friesische Werk mit deutscher Übersetzung. Also für alle zugänglich. Und es ist ein großer Teil seines auch Kinder- und Erwachsenenliterarischen Werks, der natürlich in der deutschsprachigen Wahrnehmung gar nicht vorhanden ist, wo aber Schlüssel liegen, um Chris ein bisschen besser zu verstehen und auch seine Zweisprachigkeit zu sehen. Das Zweite ist, er ist eigentlich auch ein Maler gewesen. Das hat er relativ spät gemacht. Es gibt hier in München im Nachlass einige kleinere und größere Ölgemälde, die er also im Stil der naiven Malerei gemacht hat. Da gibt es, glaube ich, gar keine Forschung zu. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass da mehr hingeguckt würde und das auch in Ausstellungen vielleicht auftaucht und Chris einfach auch als jemand wahrgenommen wird, der sich eben in vielen Kulturbereichen versucht hat, auszubilden und auch produktiv war. Ein großer Bereich, der sicherlich zu erschließen ist in den nächsten Jahren, sind die Tagebücher und auch die Reisetagebücher. Das wäre schön, wenn es da größere Zugriffe geben würde und Chris vielleicht auch die Antworten, die ich eben zu Biografie und Werkentstehen und so weiter aufgeworfen hat, dass man da vielleicht auch nochmal ein komplexes Bild auch nochmal eben Teile ergänzt und vielleicht mehr sieht und mehr Diskussionen entstehen. Und das Letzte, was ich sagen würde, ist eben auch, dass die Radio- und Fernseharbeit hier in München zwischen 1950 und eben Mitte der 60er Jahre auch wenig angeguckt wurde und wir da bestimmt auch was entdecken können.
Das knüpft an das an, was ich gerade fragen wollte. Was treibt so ein Nordlicht nach Bayern, nach München? Das ist ja eine ganz andere, ich würde schon sagen, auch eine andere Lebensart mit sich bringt. Was hat ihn da so fasziniert oder was war da der Weg?
Ehrlich gesagt kann ich gar nicht ganz genau sagen, aus den Quellen, die ich bis jetzt gelesen habe, was der letzte Ausschlag war, um nach München zu kommen. Aber er hat sein Studium fertig gemacht, noch in Norddeutschland, in Lüneburg und Hamburg nach dem Krieg und wollte eben nicht als Lehrer arbeiten, sondern Literat werden. Und er hat, glaube ich, in München schon eine literarische Szene, eine Kulturszene gesehen. Er hat mit Kästner Kontakt gehabt und für Kästner die Konferenz der Tiere als Hörspiel bearbeitet. Ich glaube, er hat später sogar Emil und die drei Zwillinge für Kästner auch noch als Hörspiel für den Rundfunk bearbeitet und hatte hier entsprechende Kontakte in die gesamte Kultur-, Medien- und Literaturszene. Ich glaube auch, es war ein freiheitlicheres Leben. Ich glaube, er hat schon auch die südliche Lebenskultur und zumindest eine ältere Idee von Bohème, die sich vielleicht neu ausgestaltet hat in der Nachkriegszeit in München, aber die hat er auch aufgenommen, um ein kulturelles und freieres Leben zu erfahren.
Das wird dann vollendet, mehr oder weniger in Gran Canaria.
Da zieht er sich eigentlich wieder zurück. Also er bleibt im Süden und in der wärmeren Kultur, aber zieht sich wieder in ein Privatleben zurück, aus dem er sozusagen immer ein- und ausreisen kann. Also er lebt auf Gran Canaria mit seinem Lebenspartner und das ist sehr zurückgezogen. Sie laden aber in ihr Haus weiterhin Freunde, Familie aus der Kulturszene ein. Und er hat dann eben beides und kommt nach Deutschland für Lesereisen und ja, vielleicht auch für Kultur und Netzwerke, würde man heute sagen. Ne? Aber am Ende hat er eine Balance hergestellt.
Ja, wir sind wieder bei dem geschlossenen Weltbild.
Wir sind immer bei dem geschlossenen Weltbild.
Kommt immer wieder, aber auch diese strukturelle Verknüpftheit in seinen Texten. Finde ich sehr spannend. Du hast es jetzt am Beispiel von Tausend an einer Nacht gezeigt und die Erzählerin, aber es sind ja auch immer wieder Figuren, die in anderen Werken auftauchen, Geschichten, die ineinander greifen. Was war das für eine künstlerische Vision? War er da seiner Zeit voraus? Oder?
Ich würde schon sagen, dass er eigentlich versucht hat, alle Genres und Gattung, kurze Erzählung, längere Erzählung, Gedichte.
Oder noch Medienarten, die er durchspielt.
Und Medienarten eigentlich versucht in so einen, ich weiß nicht, ob man Universalwerk sagen kann, aber es ist schon ein großer künstlerischer Anspruch, wo die Gattung und Erzählformen und literarischen Formen ineinandergreifen, wo er immer wieder auch sozusagen Schriftsprachkultur und hohe Kultur mit mündlicher Kultur und Überlieferung zusammenbringt. Er hat immer sozusagen zwei Seiten, die er zusammenbringt, genau wie eben das Licht und die Dunkelheit. Und er hatte schon die Vision, auf allen Ebenen erzählen zu können und auch Knoten zu bilden innerhalb des Werkes. Also es gibt verschiedene Werke, wo der Tim Thaler auftaucht. Es gibt verschiedene Werke, wo die Teufelsfigur auftaucht. Der Urgroßvater ist immer sozusagen die moralische Instanz aus der englischen Zeit, der in den Urgroßväterbänden ist. Und am Ende hat er mal gesagt, wenn Willem Raabe über sein Werk gesagt hat, mein Werk geschrieben, ein Leben vertan, möchte er sagen über sein Werk, ein Werk geschrieben, ein Leben in Ordnung gebracht. Und das heißt, er hat Ordnungen hergestellt, hat sie alle sozusagen geordnet, die Bücher und die Geschichten, hat da Zahlen, Schwerpunkte drin, so dass immer eine Balance entsteht von Büchern, die in den gleichen Rhythmen oder immer in 7 Tagen geschrieben werden. aber er hat vielleicht auch etwas in Ordnung gebracht, was eben aufzuarbeiten war. Also dieser literarische Anspruch des großen künstlerischen Vernetzens und einer Ordnung, einer Balance, die hat er verfolgt. Da war ein ganz großer Fokus drauf. Das sieht man, je tiefer man einsteigt, desto mehr sieht man das eigentlich in seinem Werk. Ja, und ich glaube, er hat auch versucht, verschiedene Kunstformen so weit einzubinden, wie das ging. Also er hat ja zum Beispiel James Tierleben als Fernsehsendung gemacht, da hat er mit Hans Clarin gesungen und die Texte, das Lyrische wurde eben Gesang und das hat er aber später wieder als Buch aufgelegt, sodass man Gedichte liest. Also auch immer das Leise und das Laute und mündlich und so, das hat er alles immer versucht wieder zusammenzubringen.
Ja, es wirkt ein bisschen synästhetisch, ja. So ein Synästhetiker, vielleicht aber auch jemand, der von der Angst auch getragen wird. Was und inwieweit das psychologisch schon mal betrachtet wurde.
Wüsste ich nicht, wer da, also ob es da schon Arbeiten zu gab. Und ich würde mich auch nicht trauen, was über seine Personality zu sagen, aus wo das herkam. Aber dieser Drang der Ordnung, der ist sehr, sehr deutlich und hat sicher einen Ursprung. Aber er hat ihn verfolgt. Das ist sozusagen die auch so ein poetologischer Gedanke, der bei ihm überall drin ist, diese Ordnung und dieses, das Gute siegt über das Dunkle. Das hat er überall sozusagen immer wieder verankert und zusammengebracht, zusammengestellt, sodass wir es auch sehen in diesem Zusammenhang.
Hat ja auch was mit den großen Erzählungen zu tun. Was versucht jetzt die Tagung in München? Die besteht ja auch nicht nur aus wissenschaftlichen Vorträgen, man hat Neuinszenierungen von Tim Thaler in der Schauburg.
Genau.
Lyric Performances, eine Ausstellung im James-Grüß-Turm. Wie wichtig ist dir denn der Dialog von Wissenschaft und künstlerischer Praxis?
Ich glaube, den Rasmus Komm und ich haben uns eben als erste Überlegung angestellt, wir wollen eine Tagung machen, wo dieser Austausch sehr, sehr hoch ist. Weil das eine Form ist, die Relevanz von Grüß und die Resonanzräume seines Werkes anzuschauen und eben auch wissenschaftlich sozusagen in einen abgeschiedenen Raum zu stellen und die Tür zuzumachen und den Rest von dem, was in seinem Werk heute lebt und umgesetzt wird, nicht zu sehen. Also uns war es ganz wichtig, eine Tagung zu machen, die eben auch offen ist für ein öffentliches Publikum. Alle können kommen und an den sowohl Kulturpart als auch an den Vorträgen teilnehmen, um diesen Dialog herzustellen, damit wir alle. Das ist auch eine Ordnung. Ne? Das ist auch, auch eine Balance, die wir herstellen wollen.
Sitzt du mal Grüß nicht auf. Ne?
Wir machen eigentlich sozusagen, im größten Sinne machen wir eigentlich eine Tagung, die das Denken und das Performen und die Spiegelung dessen und die Freude auch daran zusammenbringt. Also wir versuchen die gleichen Ordnungen ein bisschen herzustellen, die Grüß hat. Und wir finden es eben auch schön, das einerseits in der Uni stattfinden zu lassen auf der Bühne und dann aber in der Jugendbibliothek hier, also an verschiedenen Orten, auch nochmal Grüß zu beleben. Frage ist natürlich immer in der Tagung auch der Relevanz des Werkes und verschiedene Stimmen zusammenzubringen. Wir haben Autoren da, wir haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da, auch mit interdisziplinären Perspektiven aus Theater und Film und so weiter. Das heißt, wir versuchen eigentlich auch kleine Ansätze zu finden für die größeren Desiderate, die es gibt und hoffen natürlich mit der Tagung auch, dass sich Anschlussprojekte ergeben, denn bei Grüß könnte man viel erschließen und weitermachen. Das heißt, die Tagung ist einerseits eine Öffnung zwischen Kultur und Wissenschaft. Es ist aber auch eine Öffnung von dem, was wir über Grüß wissen, hin zu dem, was wir noch kennenlernen können. Und es soll natürlich auch allen Beteiligten und Zuhörerinnen und Zuhörern Spaß machen, Grüß jenseits von dem zu sehen, was wir von Grüß kennen. Denn Grüß ist ja auch ein kanonisierter Autor. Also das, womit wir angefangen haben, zu Henriette Bimmelbahn und Tim Thaler, der ist vor einigen Jahren neu verfilmt worden und so. Manches haben wir gut im Gedächtnis und können uns sehr schnell darauf beziehen. Aber Grüß soll ja auch interessant werden mit dem, was wir nicht kennen.
Ja, und dann vielleicht auch eine andere Lehrhaltung zu Grüß zu entwickeln. Also er ist ja immer schon noch auch präsent für Kinder. Könnte ich mir vorstellen, dass es für Lehrerinnen und Lehrer spannend sein kann, ja. den neu zu lesen, neu zu entdecken.
Genau, didaktische Perspektiven werden wir mit anstoßen und haben auch Vorträge dazu, um Chris eben auch nochmal auf die Relevanz des Bildungskanons zu überprüfen. Und wir haben eben auch ein Panel zum Thema NS-Zeit mit drin, weil wir eben auch diese kritische Perspektive unbedingt mit reinnehmen müssen und wollen. Also wir versuchen alle Dialoge dann auch dort wieder zu verknüpfen. Und die Perspektiven aufzumachen.
Klingt nach einem größeren Forschungsprojekt, das da folgen könnte.
Könnte.
Gibt es denn so einen Gedanken, den man, vielleicht auch ein Gedicht oder ein Satz, der dich in deiner Beschäftigung mit Grüß antreibt und der möglicherweise leitmotivisch über diese Tagung stehen könnte oder der zumindest mal so einen Impuls gibt, etwas Persönliches noch von dir mitzugeben?
Man könnte wahrscheinlich vieles sagen und viele sehr positive auch Sätze sagen, die er über Inseln und Schreiben und Werk und Humanismus gesagt hat. Ich bleibe eigentlich bei diesem Ordnung schaffen und das Dunkle und das Helle sehen. Ich denke immer sehr an den Leuchtturm als großen Ort, den er entworfen hat. Denn den Leuchtturm auf den Hummerklippen, den gibt es so nicht. Und der Leuchtturm ist eben ein Ort, der eine Insel im engsten Sinne ist. Und wo sich die Geschichten sammeln und das Erzählen in der Krise stattfindet bei Chris. Und ich glaube, das Sprechen in Krisen und das Weltverstehen und auch die Auseinandersetzung eben mit Schuld und mit Fragen, die mit den dunklen Seiten zu tun haben, denn Leuchttürme arbeiten vor allem in der Nacht. Das ist, glaube ich, für mich der wichtigste Punkt an Chris. Es ist nicht nur einfach ein Geschichtenturm. Es ist ein Leuchtturm, ist ein Ort, an dem erzählt wird, an dem man auch einsam mit sich und der Auseinandersetzung ist. Und da wird das Licht von der Dunkelheit geschieden und zeigt den Weg. Und da wird bei Chris immer in der Krise oder in der Entwicklung gesprochen. Also der Leuchtturm taucht dort auf, wo der Krieg ist, wo ein Kind anfängt, sich mit sich auseinanderzusetzen und schließt auch den Zyklus der 101 Geschichtentage. Und da sagt der Erzähler am Ende, alle Geschichten kehren an den Anfang zurück und es entsteht eine Kreisform. Und die Schlange speist sich in den Schwanz und wir können von vorne beginnen. Also diese zwei Seiten von hell und dunkel stehen für mich bei Chris im Moment im absoluten Zentrum.
Liebe Ada, ein starkes Bild zum Abschluss. Jedenfalls danke ich dir für diese vielseitigen Einblicke, die unglaublich anregend sind und eine verheißungsvolle Tagung versprechen zu 100 Jahre James Grüss am 3. und 4. Juli in München. Schön, dass du bei uns warst. Ich bedanke mich.
Ich danke dir für das Gespräch.
Wer mehr erfahren möchte, alle Informationen zur Tagung finden Sie auch auf der Webseite der Internationalen Jugendbibliothek und sicherlich auch bei der LMU München. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, schreiben Sie uns gerne an michel@michaelsbund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht greifen Sie heute Abend noch einmal zu einem alten Grüßbuch und lassen sich unsere Gedanken durch den Kopf gehen. Es lohnt sich, versprochen, auch wenn man sich kritisch mit jemand auseinandersetzt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.